weil CO2 ist ja das Molekül des Lebens.
Und es war zeitweise 10 bis 15 Grad wärmer. Wärmer war auch immer besser. Ja, also die Fauna und die Flora, die sind erblüht, als es wärmer war.
Die Welt ist ja grüner geworden in den letzten 40 Jahren. Das zeigen andere Satellitendaten. Durch die CO2-Düngung. Die Pflanzen brauchen CO2 und wachsen besser mit mehr CO2. Jeder CO2-Erhöhung ist eine Temperaturerhöhung vorausgegangen. Immer am Ende einer Eiszeit ist es wärmer geworden und erst dann ist der CO2-Gehalt gestiegen. Diese CO2-Geschichte ist der größte Wissenschaftsschwindel aller Zeiten. Die Wissenschaftler leben davon und die Bürokraten leben letztlich auch davon. Und Linke wollen damit einen Klimasozialismus durchsetzen, der ohne dieses Narrativ nicht möglich wäre. Es ist ein Schwindel.
Ich spreche heute mit Herrn Dr. Bernd Fleischmann. Er ist promovierter Ingenieur der Elektrotechnik, war die letzten 20 Jahre Unternehmer und hat viel geforscht zum Thema Klimawandel und Ursachen und hat dabei jede Menge, tausende Seiten von Studien durchgegangen und durchgelesen. Ich begrüße Sie, Herr Dr. Fleischmann. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Kirchweger.
Herr Dr. Fleischmann, Weltuntergang, Klimawandel. Der Mainstream trommelt dieses Narrativ. Wir haben eine Klimakrise. Gibt es die tatsächlich oder verändert sich das Klima aufgrund anderer Faktoren, wie auch schon vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden?
Das Klima verändert sich seit Jahrmilliarden, eigentlich von Anbeginn der Erde. Die letzten 500 Millionen Jahre hat es sich eigentlich tendenziell abgekühlt und die letzten 2 Millionen Jahre kann man sagen, dass nicht der Mensch schuld ist, sondern jeder CO2-Erhöhung ist eine Temperaturerhöhung vorausgegangen. Immer am Ende einer Eiszeit ist es wärmer geworden und erst dann ist der CO2-Gehalt gestiegen.
Und man muss sagen, wärmer war auch immer besser. Ja, also die Fauna und die Flora, die sind erblüht, als es wärmer war. Und es war zeitweise 10 bis 15 Grad wärmer, noch vor 50 Millionen Jahren. Und auch heute muss man eigentlich nicht lang in die Klimageschichte zurückgehen, um das nachvollziehen zu können. Denn in den Tropen ist die Artenvielfalt viel größer und das Leben viel besser als in der sibirischen Tundra. Ja, das leuchtet ja ein. Und deshalb gibt es eigentlich keine Klimakrise. Ich sage immer, wärmer ist besser.
Wärmer ist besser. Man spricht ja dann auch immer in diesem ganzen Klimakrisen-Narrativ von den Kipppunkten. Was hat es denn mit diesen Kipppunkten auf sich?
Das mit den Kipppunkten, das ist eine sehr interessante Sache. Da gab es eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2008, wo das zum ersten Mal groß thematisiert wurde, unter Federführung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, das einflussreichste Klimainstitut der Welt. Und da haben die 14 Gebiete auf der Welt definiert, die gefährdet sind, wenn es ein bisschen wärmer wird, 1,5 oder 2 Grad wärmer, wenn es wird, und dann kippt das irreversibel, dann verändert sich das wirklich ganz schlimm. Ja, zum Beispiel wird dann die Sahara grün. Das stand da drin.
Was ja nicht schlecht ist, ja.
Was nicht Schlechtes ist, ja, weil es ist ja klar, wenn es wärmer wird, verdampft mehr Wasser aus den Ozeanen und es kommt als Regen wieder runter. Und die Sahara war ja vor 5000 Jahren auch noch grün, weil es wärmer war. Gut, das war also einer der Kipppunkte. Und dann hat man im Laufe der Jahre festgestellt, na ja, manches stimmt vielleicht nicht und ein positiver Kipppunkt ist vielleicht auch nicht gut. Dann gab es ein Follow-up von den gleichen Autoren 2019 zu den Kipppunkten und da haben auf einmal 5 Kipppunkte gefehlt. Zum Beispiel der positive Kipppunkt, Ergrünung der Sahara, aber auch 4 andere wurden gekippt von den Autoren. Und viele der Kipppunkte, die jetzt noch drinstehen, die sind schon längst widerlegt durch die Statistik, durch die Klimageschichte, wenn man sich über die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende genau anschaut. Also das stimmt von vorne bis hinten nicht, aber es wird immer noch Angst gemacht damit.
Aber das ist ja eigentlich ganz offene Manipulation.
Das
Datenmanipulation, weil wenn ich jetzt einfach ein paar Kipppunkte rausstreiche, die ich vorher drin hatte, was soll das?
Ja, also diejenigen, die das geschrieben haben, sie halten sich ja für die Hüter der Wahrheit.
Ja.
Und das sind sie definitiv nicht. Ja, wenn sie selber dann die Kipppunkte rauswerfen aus ihrem Gedankengut vielleicht auch, dann müssen sie eigentlich zugestehen, okay, das war Schmarrn, was wir da geschrieben haben. Ja. Aber jetzt stimmt's. Aber natürlich stimmt's jetzt auch nicht.
Aber begründet wurde es nicht, warum plötzlich 5 Kipppunkte fehlen, oder?
Also, es wurde nicht jedes im Detail begründet und, das mit der Sahara haben sie, glaube ich, gar nicht begründet, warum sie das jetzt rauswerfen. Mhm. Ja, dabei ist das ja wirklich etwas, was sogar stimmen würde.
Ja. Sie haben es ja schon erwähnt, eigentlich, dass CO2 nicht der Auslöser für einen Temperaturanstieg ist und eigentlich umgekehrt. CO2 folgt der Temperatur. Damit wird aber eigentlich die Behauptung vom menschgemachten Klimawandel, weil ja der Mensch so viel CO2 ausstößt und die Kühe so viel Methan und so weiter, zunichte gemacht. Das heißt also, das war die Grundlage für den Green Deal. Das wäre dann wieder ein Hinweis darauf, dass man eine Lösung hat und dafür eine Krise braucht.
Genau. Sie haben eine Lösung und suchen dafür ein Problem.
Ja, oder ein Problem. Ja, genau. Und trotzdem, also wenn ja nicht nur Sie, sondern viele andere Wissenschaftler auch sagen, dass das CO2 der Temperatur folgt, nicht umgekehrt, warum wird dann weiterhin behauptet, dass der CO2-Anstieg eine Temperaturerhöhung mit sich bringt? Wie kann man das ständig behaupten, wenn das eigentlich widerlegt ist?
Ja, weil sie eben die Lösung haben. Die Lösung ist eine Art von Klimasozialismus, Planwirtschaft, Angstmacherei. Und dafür hat man eben dieses Problem geschaffen. Und also ich muss jetzt sagen, ich bin zwar Befürworter der Kernenergie, aber diejenigen, die das in den 60ern und 70ern auch waren, befürwortet haben, aus den unterschiedlichsten Gründen, zum Beispiel, weil sie waffenfähiges Material gebraucht haben, was in den Kernkraftwerken da entstanden ist, die haben sich überlegt, naja, wie können wir jetzt schauen, dass da mehr Kernkraftwerke gebaut werden? Kohleenergie ist so günstig, wie können wir die teurer machen und wie können wir die verteufeln? Und da haben sie überlegt, ja, da hat mal einer was zum CO2 gesagt, das bauen wir jetzt aus.
Okay, und das ist ja jetzt auch eine gewisse Grundlage, weil die Nuklearenergie wird ja schon wieder propagiert.
Wie gesagt, ich habe nichts gegen Kernkraftwerke. Das ist die sauberste Energie, die wir haben. Vor allem vor Jahrzehnten war das Problem der Kohlekraftwerke nicht das Kohlendioxid, sondern die Umweltverschmutzung durch die Abgase. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die sind sauber geworden, also zumindest bei uns, die Kohlekraftwerke. Aber die Energieversorgung in Deutschland, die wird zerstört. Kernkraftwerke werden gesprengt, die Kohlekraftwerke werden abgeschaltet. Es ist in Summe nur irrational.
In China werden viele neue gebaut, in den USA auch?
China baut jedes Jahr so viele Kohlekraftwerke, so viel Kohlekraftwerkskapazität, wie Deutschland insgesamt noch hat. Also jedes Jahr bauen die so viel zu, wie wir überhaupt noch haben. Das heißt, es ist völlig irrelevant, ob wir unsere abschalten oder nicht fürs Klima, falls CO2 was ausmachen würde.
CO2 kennt ja keine Grenze.
Ja, natürlich. Braucht
kein Visum, dass es.
Ja,
ja, wenn also CO2, wenn es, wie seriöse Wissenschaftler sagen, nicht der Auslöser für einen Temperaturanstieg ist, was könnte es denn dann sein?
Also ich kann nicht ausschließen, dass CO2 eine geringe Wirkung hat. Also Modellrechnungen zeigen, ohne Rückkopplungen und kann ich das mit den Rückkopplungen erklären, vielleicht ganz kurz. Das haben Sie zu Hause, hat jeder zu Hause einen Thermostaten für die Heizung, für die Heizungsregelung. Und der Thermostat wirkt so, dass wenn es wärmer wird, also die alten Thermostate, die nicht elektronischen, die wirken so, wenn es wärmer wird, da dehnt sich eine Flüssigkeit aus, die einen Stift in die Wasserleitung reindrückt, damit die Warmwasserleitung weniger Durchfluss hat. Und das ist eine dämpfende Rückwirkung natürlich. Ja, die dämpft den Wasserdurchfluss in den Heizkörper. Das sind dämpfende oder negative Rückwirkungen, Rückkopplungen, das lernt jeder Ingenieur. Und das IPCC und die anderen Klimawissenschaftler, die arbeiten mit positiven Rückkopplungen. Das heißt, in dem Beispiel wäre das dann so, wenn es also wärmer wird und wärmer als die voreingestellte Temperatur, da würde der Stift sich zurückziehen und es würde noch mehr warmes Wasser durchfließen. Das ist eigentlich absurd, so zu rechnen. Ja, das kann nicht funktionieren. Und wenn man das so erklärt, versteht es eigentlich auch jeder. Aber die Klimawissenschaftler sind halt keine Ingenieure. Die haben mit dem Konzept der Rückkopplung ein Problem. Die rechnen das falsch. Und der Grund für den Temperaturanstieg ist in erster Linie die Sonne. Die Sonneneinstrahlung und in langen Zeiträumen ist es dann auch die Veränderung der Erdbahnparameter. Die Erde kreist ja nicht um die Sonne auf einer Kreisbahn, das ist eine elliptische Bahn, die verändert sich. Die Erdachsenneigung verändert sich. Das ist in langen Zeiträumen. Aber wir sehen das auch in kurzen Zeiträumen. Es gibt Satellitenmessungen, die zeigen, dass seit Mitte der 80er Jahre die Bewölkung global zurückgeht. Die Erde ist ja permanent zu ungefähr 2/3 mit Wolken bedeckt. Und das ging von etwas mehr als 2/3, von etwa 70% 1985 auf 64% 2018 zurück. Das zeigt die Auswertung eines Satellitenprogramms. Und dieser Rückgang der Bewölkung führt natürlich zu einer Zunahme der Sonnenstunden. Und in Europa ist es eine Zunahme teilweise um 20% der Sonnenstunden. Und im Mittel ungefähr 10% für die europäischen Landflächen in diesem Zeitraum. Und das ist natürlich sehr, sehr viel und das erklärt den Temperaturanstieg. Und es gibt ein zweites Satellitenauswerteprogramm, CERES nennt sich das. Und das ist seit 2000 aktiv. Und die Auswertung dieser Messungen, die zeigt, dass bis 2025 die Temperaturerhöhung auch, das ist ein genaueres System noch, wirklich sehr genau übereinstimmt, also der Temperaturanstieg mit dem Rückgang der Bewölkung, mit der Zunahme der Sonnenstrahlung, die auf die Erde wirklich aufkommt und nicht reflektiert wird von den Wolken. Also das ist die Ursache für den langfristigen Trend. Und dann gibt es noch Effekte durch El Niño und den Atlantischen Niño, die für kurzfristige Temperaturschwankungen zuständig sind im Bereich von ungefähr einem Jahr. Soll ich das vielleicht kurz erklären, was El Niño ist?
Ja.
Okay. El Niño ist ein Phänomen, das seit ungefähr 500 Jahren bekannt ist im Pazifik. Man hat am Äquator, und zwar global, üblicherweise Passatwinde, die aus östlicher Richtung kommen. Nördlich des Äquators ein Nordostpassat, südlich des Äquators ein Südostpassat. Das ist ein sehr beständiger Wind und in unregelmäßigen Abständen wird der schwächer oder kehrt sich sogar um. Wenn der Wind aus östlicher Richtung weht, dann passiert an der Westküste Südamerikas etwas. Da wird dieser Wind, da sorgt dieser Wind dafür, dass die Wassermassen an der Oberfläche weggetrieben werden. Und es kommt kaltes Tiefenwasser von unten nach. Ist da relativ kühl, obwohl es am Äquator ist.
Was auch dann wahrscheinlich die Temperatur abkühlt.
Es kühlt dann das kalte Wasser die Lufttemperatur ab. Genau. Und wenn sich der Wind umdreht, dann steigt dieses kalte Tiefenwasser nicht mehr auf. Ja, dann bleibt es bis zur südamerikanischen Küste warm. Und der Temperaturunterschied zwischen einem El Niño, und das heißt so, weil das am Jahresende am stärksten ist üblicherweise, und El Niño ist das spanische Wort für Christkind. Und deswegen haben die spanischen Eroberer das vor 500 Jahren schon so bezeichnet, El Niño. Der Unterschied in der Temperatur zwischen einem El Niño und einer La Niña, das ist dann das Gegenstück, der kann in diesem Bereich am Äquator 10 Grad Celsius betragen. Und dieser große Temperaturunterschied, der breitet sich dann aus und es macht global bei einem starken El Niño ungefähr ein halbes Grad aus, global gesehen. Und wir hatten solche starken El Niños 1997, 98, 2015, 16 und jetzt auch 2023, 24. Die haben jeweils für einen sehr starken Temperaturanstieg gesorgt. Der letzte, 2023, 24, war noch begleitet von einem starken atlantischen Niño. Da gibt es genau das gleiche Phänomen, gleiche Ursache. Passatwinde, Windumkehr. Und man hat im Atlantik dann einen atlantischen Niño direkt am Äquator, einen Dakar-Niño bisschen nördlich da bei Senegal und einen zusätzlichen Niño etwas weiter südlich vor der Küste Namibias. Da gibt es auch einen Strom, der sehr kalt ist, der da auch für die Wüste sorgt. Und das hat gerade 2024 für diese hohen Temperaturen gesorgt.
Das heißt, wir haben einen Rückgang der Wolken einerseits und auf der anderen Seite, wie hängt das von diesen Windbewegungen ab?
Genau, die Ozeanströmungen beeinflussen. Mhm. Und das ist eben kein Nullsummenspiel, dass der Ozeanstrom dann irgendwie anders geht, sondern das kalte Tiefenwasser kommt dann nicht mehr hoch.
Wissen die Klimaforscher das nicht? Ja. Und ich brauche keinen Green Deal, aber warum glauben Sie, dass trotzdem diese Klimawandelreligion mit Schuldkult verbunden weiterhin so propagiert wird, obwohl es schon klare Belege dagegen gibt? Gegen diese CO2-Erzählung?
Also zum einen sind viele natürlich jetzt davon abhängig, das Narrativ weiterzuspinnen. Ihr Job hängt davon ab. Ja, warum braucht man ein Potsdam-Institut, wenn die ganze Geschichte nicht stimmt? Und da sind über 300 Leute beschäftigt. Und an weiteren Instituten in Deutschland und weltweit Tausende, deren Job von dieser Erzählung abhängt. Und für die Regierungen ist es auch interessant, das weiter zu verfolgen. Zum einen gibt es die Möglichkeit, die Luft zu besteuern,
ja.
Das CO2. Sie lenken vielleicht auch ein bisschen ab von anderen Themen, die wirklich wichtig wären. Und ja, die Linken in der Politik, die können auf die Art und Weise Maßnahmen durchdrücken, eine Vergesellschaftung, eine Vereinheitlichung, eine Planwirtschaft, die uns natürlich widerstrebt, aber es passt in ihr linkes planwirtschaftliches Konzept.
Und jetzt ist es so, man kann sich ja freikaufen von den Verschmutzungen, nicht? Das ist ja wie beim Ablasshandel. Ich kann ja jetzt, wenn ich Geld hergebe, darf ich weiter verschmutzen, und das ist wie beim Ablasshandel. Und am Ende trifft es aber die Bürger mit höheren Benzinkosten, Energiepreisen und so weiter. Aber retten wir damit das Klima?
Also ich mag diesen Begriff Verschmutzung nicht. Der wird natürlich gebraucht, auch von den Mainstream-Medien, weil CO2 ist ja das Molekül des Lebens. Es ist ja keine Verschmutzung. Ja. CO2 ist absolut lebensnotwendig für die Pflanzen und für das Phytoplankton. Es steht damit, also die Pflanzen und das Phytoplankton, am Anfang der Nahrungsketten an Land und im Meer. Ja, das Meer wird oft ein bisschen vernachlässigt, aber tatsächlich findet im Meer wahrscheinlich mehr Photosynthese statt als auf dem Land, wird mehr Sauerstoff produziert als auf dem Land. Also ganz, ganz wichtig. Und die Welt ist ja grüner geworden in den letzten 40 Jahren. Das zeigen andere Satellitendaten. Durch die CO2-Düngung. Die Pflanzen brauchen CO2 und wachsen besser mit mehr CO2. Fast alle Pflanzen.
In den Treibhäusern macht man das ja.
In den Treibhäusern wird es zugefügt. Und dieses Gas zu verdammen, es aus der Atmosphäre holen zu wollen, ist kompletter Unsinn. Und es ist eine, ja, Sie haben von Ablasshandel gesprochen, ja, es hat was Religiöses, es ist eine Ersatzreligion. Papst Leo hat vor ein paar Wochen einen Eisblock gesegnet gegen den Klimawandel. Also die katholische Kirche macht da auch mit bei dieser Ersatzreligion. Man kann mit dieser Ersatzreligion, die kann man natürlich weltweit ausrollen. Alle tragen Schuld und man kann damit globale Politik durchsetzen, die sich anders vermutlich nicht durchsetzen ließe.
Ein Kontrollregime?
Ja.
Auf allen Ebenen.
Genau. Es gibt ja Überlegungen, ein individuelles CO2-Budget für jeden zu definieren. Manche sagen, ah ja, dann mache ich da Ausgaben, wie nennt man das? Ich kaufe mir CO2-Zertifikate, dann wird das kompensiert, dann bin ich safe. Ja. So sagt das Bill Gates mit seinen 4 Privatflugzeugen. 2 Bombardier und 2 Gulfstream hat er. Oder Jeff Bezos, der sich die größte Segeljacht der Welt bauen lässt. Ja, die wollen sich da rauskaufen. Und dann betrifft das nur die armen Schlucker, die Steuern zahlen müssen und nicht mehr so leben dürfen wie bisher.
Jeff Bezos hat ja diese Maschinen in Wyoming stehen, die CO2 aus der Luft holen. Und das, die Menge an CO2, die er aus der Luft holt, verkauft er an Firmen, die sich damit wieder die Sauberkeit erkaufen. Das ist ja alles schon pervertiert.
Das ist ziemlich pervers eigentlich. Und Jeff Bezos ist ja mit Bill Gates zusammen ein Investor. Da sind auch noch der Bloomberg dabei, George Soros und Zuckerberg und noch ein paar andere Milliardäre. Die haben ein Investitionsvehikel. Breakthrough Energy heißt das. Und da haben die Anteile oder besitzen komplett mehr als 100 Firmen. Und Bill Gates hat ja im Vorfeld von COP30, der Klimakonferenz, diesen Brief verschickt an alle Teilnehmer von COP30, der von fast allen Medien falsch wiedergegeben wurde. Also ich habe mir den genau angeschaut, das ist ziemlich lang, 19 Seiten, wenn man es ausdruckt. Und da steht am Anfang schon etwas, was auch den kritischen Leuten gefällt, nämlich dass CO2 jetzt nicht das Wichtigste wäre. Ja, steht aber auch drin, ja, natürlich brauchen wir CO2-Neutralität. Ja, er ist nicht abgerückt von seiner Klimahysterie. Er hat es nur anders verpackt jetzt. Er sagt, wir brauchen die CO2-Neutralität. Ich glaube, er hat auch eine Jahreszahl reingeschrieben, also 2045, egal. Er will diese CO2-Neutralität weiter erreichen. Sagt zwar, andere Themen sind auch wichtig, Gesundheit und Welfare insgesamt, also das Wohlbefinden der Menschen. Und dann listet er 5 Sektoren auf, wo man das alles dann machen muss, was man da umsetzen muss, Landwirtschaft, Energie, Verkehr und so weiter. Und in jedem einzelnen Sektor erwähnt er Firmen, die dazu beitragen können, die da tolle Sachen machen. Und das sind alles Firmen aus seinem Portfolio von Breakthrough Energy. 36 Firmen erwähnt er da. Und das Interessante ist, diese Firmen, die wären alle nicht lebensfähig ohne die Klimapolitik. Die brauchen alle diese Bevorzugung durch die Klimapolitik, die brauchen diese Regularien, ja, wie eben diese Firmen, die das CO2 aus der Luft holen. Macht doch keiner freiwillig. Ja. Oder die Firma, die diesen Impfstoff entwickelt für Wiederkäuer. Er will alle Wiederkäuer impfen, damit die weniger Methan ausstoßen. Also völlig irre. Also alle diese Firmen wären nicht lebensfähig in einer normalen, unregulierten Marktwirtschaft. Ja, die brauchen alle diese CO2-Planwirtschaft, um existieren zu können. Und da haben diese Milliardäre alle investiert. Und jetzt sehen sie, dass ihnen die Fälle davon schwimmen in den USA, weil die Trump-Regierung will dem zu Recht ein Ende bereiten, dass Steuergelder in diese sinnlosen Geschichten fließen. Und jetzt hat er die anderen Staatsoberhäupter quasi angeschrieben und die Teilnehmer eben von COP30 und hat, das ist eine tolle Werbeaktion, hat gesagt, ja, wir brauchen das natürlich, so und so und so müssen wir das machen. Es ist ein Battlebrief.
Es ist ein Battlebrief, ja.
Es ist eigentlich eine fürchterliche Sache. Ja. Und manche glauben, oh, der Bill Gates, der hätte sich jetzt gewandelt. Nein, hat er nicht. Er verpackt es jetzt nur anders.
Es ist eigentlich Fundraising.
Ja,
ganz kann offiziell Fundraising so für diese Firmen. Ja,
genau.
Die machen das. Und,
Er will diese Regularien, die die USA jetzt abschaffen, in anderen Ländern installiert haben, damit seine Firmen dort ihre Produkte verkaufen können.
Frau von der Leyen wird da sicher einspringen und ihm dabei helfen.
Ja.
aber da sind wir eben genau beim Thema. US-Präsident Donald Trump ist aus dem Klimazirkus ausgestiegen und er hat gesagt, die Klimawandeltheorie ist die größte Fake News aller Zeiten. Mhm. Und glauben Sie, dass hier auch ein Umdenken passiert in Europa? Oder EU, sagen wir in der EU, weil es geht von der EU aus.
Ja, sagen wir in der EU. Wobei es betrifft natürlich auch die Schweiz, wo ich jetzt wohne.
Ja.
Also zunächst mal hat Donald Trump recht. Mhm. Ja, diese CO2-Geschichte ist der größte Wissenschaftsschwindel aller Zeiten. Ja. Definitiv. Und er sagt das nicht, weil er mal wieder eine spinnerte Idee hat, sondern weil er gute Berater hat. Er hat wirklich gute Berater, also ich kenne die zum Teil, die machen einen sehr guten Job da und es ist ein Schwindel. Und es ist natürlich ein Schwindel, der vor allem die EU betrifft. Die EU hat die strengsten Vorgaben für ihre Länder und für die Firmen und es gibt ja Spinnerte, wie zum Beispiel in Hamburg, die das dann nochmal verschärfen wollen. Und ich weiß nicht, ob die Stimmung in der EU auch bald kippt. Ich habe da Bedenken. Also es gibt zwar Staaten, die sagen, nee, wir machen damit die Wirtschaft kaputt. Zu Recht sagen die das. Und wir müssen das stoppen. Aber die EU und diese Klimawissenschaftler in Deutschland, die hängen ja an dieser Geschichte. Ja, die Wissenschaftler leben davon und die Bürokraten leben letztlich auch davon. Und Linke wollen damit einen Klimasozialismus durchsetzen, der ohne dieses Narrativ nicht möglich wäre. Und deswegen sehe ich das als eine ganz wichtige Aufgabe von mir, da weiter aufzuklären. Ich halte Vorträge dazu. Ich habe von dieser Broschüre da habe ich
lesenswert,
bestimmt schon 10.000 verschenkt. Ja. Also mich kostet es Geld. Ja. Ich verlange nichts für meine Vorträge. nicht bei Spesen. Verschenke diese Broschüre. Mich kostet das jedes Jahr einige tausend Euro, was ich da mache. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es richtig ist, was ich da mache. Und die Berater von Trump, die sehen das genauso. Und ich denke, es gibt auch andere Länder, wo es so gesehen wird, die es aber nicht zugeben. Ich habe heute mit Serge Wenger mal drüber gesprochen, wie das der Kongo sieht. Und er sagt, im Kongo, das sieht das niemand so wie in der EU. Die sagen das nur offiziell, damit sie von uns das Geld bekommen, um irgendwelche Projekte zu finanzieren. Ja, und die Chinesen, die befördern das bei uns natürlich auch. Ja, die sind teilweise führend im IPCC mit diesem
Klimanarrativ. Die verkaufen ja uns ja die Technologie.
Und was machen die aber? Mhm. Bauen die Kohlekraftwerke und profitieren natürlich davon, wenn wir weniger Kohle kaufen, wird es für sie billiger.
Ja, das auch.
Ja, und wenn wir die industrialisieren, müssen wir die Produkte von dort kaufen, wie es immer mehr geschieht, zum Beispiel bei den Pkw, bei den Fahrzeugen. Da gibt es immer mehr chinesische Firmen, die bei uns auf dem Markt sind, die natürlich billiger produzieren können. Die Batterien mit Kohlestrom billig herstellen zum Beispiel. Ja, es ist ziemlich absurd und ich werde da weitermachen, solange ich das gut kann.
Ja, vielen Dank, das ist sehr wichtig und ich hoffe auch, dass Sie weitermachen. Vielleicht haben wir wieder ein Gespräch dazu. Vielen Dank, das war sehr interessant. Vielen Dank.
Schön, freut mich. Danke für die Einladung.